Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria. Heute darf ich, die Andrea Marti, ein Interview mit Pater Josef Braun im Missionshaus in Immensee führen. Pater Josef ist Ikonenmaler. Er wird uns im Rahmen dieses Interviews über die Passion der Ikonenmalerei erzählen. Nun freue ich mich auf das Interview mit Ihnen, Pater Josef, und ich möchte Sie bei Radio Gloria herzlich willkommen heißen.
Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, liebe Zuhörende von Radio Gloria. Ich bin Pater Josef Braun, Mitglied der Missionsgesellschaft Bethlehem in Immensee. Nach meiner Priesterweihe 1973 bin ich ein Jahr später nach Sambia in Afrika ausgereist in die Mission und war einige Jahre in der Pfarreiarbeit tätig. Und nach dem ersten Urlaub, nach 4 Monaten, hat mich der Bischof für eine Spezialaufgabe berufen, nämlich die liturgischen, katechetischen Bücher in der einheimischen Sprache, in der Tonga-Sprache, zu übersetzen und herauszugeben und zu tippen. Und das habe ich dann gemacht bis 2005, wo ich in die Schweiz zurückgekehrt bin, habe aber seither immer noch an dieser Arbeit gearbeitet, auch jetzt noch. Ich habe ein Team unten, die mir helfen, und mit der heutigen Elektronik kann man natürlich jetzt ein großes Buch schnell hinunterschicken in die Druckerei und dann wird das dort gedruckt. Das sind Messbücher, Lektionare, Kinderbibel, das ganze Neue Testament und sonst Frömmigkeitskleine Schriften, das Herz-Jesu-Büchlein und so weiter.
Haben Sie auch die Fremdsprache gelernt?
Ja, das ist eben die Tonga-Sprache, die muss man lernen. Ich habe sogar diese Sprache unterrichtet an neue Missionare und Missionarinnen, die aus Europa gekommen sind, habe ich der Bischof gesagt, er hätte niemand, ich solle das machen. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Aber das ging dann sehr gut. Ich habe selber auch wieder gelernt. Ja.
Wie lange hatten Sie, bis Sie sprechen konnten?
Das ist eine sehr schwere Sprache. Ja. Also ganz anders. Da nützt das Latein. Und andere Sprachkenntnisse nützen da nichts. Ja, also so 5 Jahre muss man schon rechnen, bis man einigermaßen reden kann, ja, predigen kann. Es geht ja vor allem um das.
Ja, und jetzt, Pater Josef, machen Sie wunderschöne Ikonen. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe vorher schon mit Ölfarben gemalt, so Landschaften, aber auch einige Porträtgesichter, zum Beispiel meiner Mutter. Dann habe ich in einem Traum ein Gesicht gesehen, ein wunderbares Gesicht und irgendwie eine Stimme, die mir gesagt hat, male Ikonen. Ja. Und das ist meine Erklärung, warum die Gesichter, wenn Sie die anschauen, wie die eben sehr aussagekräftig und schön sind, und das sagen auch alle, die eine Ikone von mir haben. Und wenn man im Internet nachschaut, da sieht man viele Ikonen und zum Teil sehr unschöne, also kalt. Und dann habe ich begonnen, ich habe da einen Kurs oder ein Ehepaar aus Deutschland, Kegelmann heißen die, die kommen alle Jahre einmal in die Schweiz nach Bethanien. Und das geht 4 Tage, das ist sehr intensiv, da macht man eine Ikone praktisch fertig und dann jedes Jahr diesen Kurs. Ja. Und dann muss man halt üben daheim. Und alle, die nicht üben, die bringen es eben nicht sehr weit. Ja.
Also merken Sie das, wenn Sie eine Zeit lang eine Pause einlegen?
Ja, also in den letzten Jahren habe ich eigentlich keine Pause eingelegt. Ich male regelmäßig. Nein, das würde gar nichts ausmachen, wenn man da 2-3 Monate Pause macht. Vor allem jetzt im Winter, wo es dunkel wird, das Licht nicht passt, geht das manchmal gar nicht. Einige Arbeiten kann man mit Licht machen, Kunstlicht, aber die Farben, die kann man nicht mit Kunstlicht, das geht einfach nicht gut, also bei mir nicht. Ja.
Wie haben Sie das Handwerk gelernt?
Zuerst eben in diesen viertägigen Kursen. Und das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also der würde da erklären, dann bekommt man einfach schon ein Brett, ein vorbereitetes Brett und die Vorlage. Und dann sagt er oder sie, beide sind Ikonenmaler, jetzt machen sie das, sie zeigen das kurz und dann geht der Lehrer wieder zu einer anderen Person. Und dann macht man das und dann, also wie gesagt, in 4 Tagen bin ich dann mit einer Ikone nach Hause gegangen, aber das Gewand, die Hände, das Gesicht hat natürlich der Herr Kegelmann gemacht. Dann schaut man einfach zu, wie er das macht, ohne große Erklärung. Es ist ein Zuschauen, wie das geht. Und bei jedem Kurs immer wieder, wenn er bei einer Person gesessen ist und etwas gezeigt hat, bin ich auch gegangen, hinten gestanden und geschaut. Ja. Das mache ich auch jetzt so, ich gebe ja auch Einzelunterricht und die müssen einfach zuschauen, wie man es macht und dann üben. Ja.
Jesus trägt hier ein wunderschönes Kleid, auch die Maria. Sie haben 3 Ikonen von Ihnen aufgestellt. Wie sind Sie inspiriert worden zum das Malen, respektive vor allem auch die Kleider?
Ja, also es gibt sehr viele Vorlagen, also von den alten Meistern, oder? Wie zum Beispiel die hier von der Dreifaltigkeit von André Rubliow. Oder? Und man sucht sich eine aus, also die Kegelmanns, die haben etwa 100 verschiedene Vorlagen. Oder? Dann sieht man ein Bild und dann merkt man doch bald, die möchte ich malen. Also das und eine andere macht etwas anderes und die hat mich sofort auch angesprochen. Ja, die mache ich. Und dann bekommt man die Vorlage dazu und dann beginnt man.
Die Vorlage bekommen Sie von diesem Ehepaar?
Ja, oder die mache ich auch selber. Je nach Größe, das sind so Transparentvorlagen und die wird dann auf das vorbereitete Brett, das mit Kreide beschichtet ist, übertragen mit Pauspapier. Und wenn man ja dann die Farben darüber malen wird, dann würde man ja die Konturen nicht mehr sehen. Also muss man die vorher einritzen. Die werden mit einem Stahlstift in die Kreide eingeritzt, diese Konturen, damit ich weiß, wo die Augenbrauen sind, die Augen, die Nase, das Gewand, die Hände. Das sehe ich dann wieder durch die Farbe hindurch. Ich kann Ihnen das mal hier zeigen. Das ist eine, die ich bereit habe. Sie sehen hier diese Linien. Ja, die sehe ich eben nachher noch und die sind wichtig, vor allem im Gesicht.
Das sind ja wunderschöne Farben. Wie werden diese hergestellt?
Also bis vor etwa 15 Jahren, das war Pulver, die Farbe. Wie die hergestellt, weiß ich nicht. Ein mühsamer Prozess, diese anzumachen. Oder? Ja. Und das Malmedium, das ist Eigelb. In der Ölmalerei ist es Öl, Leinöl. Hier ist es Eigelb, auch natürlich symbolisch. Komme ich dann nachher noch. Und jetzt hat man fertige Farbe in der Tube. Ja, die muss ich nur noch ausdrücken und mit dem Eigelb vermischen. Etwas Wasser dazu und schon ist die bereit. Und das sind sehr hochqualitative Farben, 100% lichtdicht die meisten. Nach 100 Jahren sind diese Ikonen hier noch gleich in den Farben.
Wieso ein Ei?
Das ist die sogenannte Tempera-Farbe, ja, Eitempera. Also die Farbe ist wasserlöslich. Und mit dem Eigelb gibt das dann die richtige Konsistenz. Und die Bedeutung eben ist, Eigelb ist ja das Sinnbild für Leben. Und da kommt dann nachher eben noch die Ikone, wie das mit dem zusammenhängt. Ja. Ja.
Wo liegt der Ursprung der Ikonenmalerei?
Das geht weit zurück bis nach Ägypten, also vorchristliche Zeiten. Ja. Da hat man den Mumien, hat man Wachsbilder gemacht vom Verstorbenen. Sogenannte Enkaustik macht man heute noch. Mit flüssigem Wachs kann man Bilder machen. Ja. Das war so das Vorbild. Aber sonst geht es, so im 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert hat man begonnen. Aber die ganze Theologie und die Spiritualität, die geht natürlich schon eben weiter zurück. Ja. Ja.
Wie würden Sie die Spiritualität beschreiben, Pater Josef?
Wenn mir Leute sagen, da haben sie ein schönes Hobby, dann höre ich das nicht gern. Das ist nicht ein Hobby. Das ist eine Liturgie. Das ist ein Gebet. Die Ikone ist nicht ein Kunstwerk, sondern ein Heilswerk. Und warum? Weil die Ikone wesentliche Glaubensaussagen von unserem katholischen Glauben und vom orthodoxen Glauben natürlich macht. Und ich kann Ihnen das erklären, zum Beispiel eben die Farben. Fange ich an mit der Symbolik des Goldes. Das Gold, da sehen Sie, wie das leuchtet. Da könnte man meinen, das sei irgendwie beleuchtet von... Nein, das Gold ist das göttliche Licht, göttliches Licht. Und die Figur, die Person, die dargestellt ist hier in Christus, die ist ganz umgeben vom Gold. Also das ist, Gott ist das Licht der Welt. Und das kommt hier zum Ausdruck. Er ist eingetaucht in das Licht. Und darum kommt auch die Figur so eben schön heraus, wie aus dem Licht kommend, von einer anderen Welt kommend eigentlich. Die Bedeutung des Goldes, ja. Nebenbei ist interessant eben zu wissen, wenn Leute meinen, das sei viel Gold drauf, das ist ganz wenig. Das sind Blättchen, Blattgold, das hat etwa eine Dicke von einem 7000stel Millimeter. Kann man sich gar nicht vorstellen. Dass man das nachher noch polieren kann, wie hier im Heiligenschein, dass das nicht reißt, das ist schon das edelste Metall, Gold. Das ist schon so. Und das wird auch eben gebraucht für die Ikone. Also das wäre die Symbolik des Goldes, das göttliche Licht. Du umgibst mich Licht wie mit einem Mantel, heißt es im Psalm. Dann die Farben. Von der Christus-Ikone, wir sehen Rot und Grün. Und das Untergewand von Christus ist immer rot. Weil Rot, das geht zurück in den Kaiserkult damals, ja. Purpur. Purpur war das Symbol des Kaisers, des Herrschers. Und Christus ist ja, wie dieser Titel heißt, der Allherrscher. Ho Panto Krator. Er ist der Allherrscher. Er ist wesentlich Gott, darum das Untergewand ist rot, göttlich. Das ist die Aussage. Er wurde Mensch in der Zeit, als der Überwurf, der Mantel, ist grün. Grün steht für irdisch, weltlich, also irdisch. Ja. Und damit diese Glaubensaussage, Christus ist Gott und Mensch. Ja, das kommt hier zum Ausdruck. Bei der Mutter Gottes ist es gerade umgekehrt. Da ist das Untergewand grün. Sie ist eben nicht Gott, sie ist wie wir ein Mensch. Aber weil sie Christus geboren hat, den Gottessohn, ist sie die Gottesmutter und hat daher ihren Obermantel rot. Ja, das ist natürlich höchst interessant. Wenn man keine Ahnung hat von Ikonen, sieht man natürlich diese Feinheiten nicht. Dann sehen Sie hier die Hand. Oder? Das sind jetzt zwei Finger beisammen. Es gibt Christus-Ikonen, das sind drei Finger beisammen. Zwei Finger deutet wieder hin auf seine Gottheit und seine Menschheit, Gott und Mensch. Wenn drei zusammen sind, dann ist es ein Hinweis auf die heilige Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, das wären so mal die Symbolik der Farben und der Zahlen. Es gibt noch andere. Ja, also wenn man von den Zahlen redet, bei der Mutter Gottes sind immer drei Sterne zu sehen. Jetzt, wenn Sie natürlich das Kind auf dem Arm haben, dann sehen wir nur zwei. Aber es sind drei Sterne. Die drei Sterne, das hat mit der Dreifaltigkeit nichts zu tun. Diese drei Sterne sind ganz wesentlich und die bedeuten, Jungfrau vor der Geburt, Jungfrau während der Geburt, Jungfrau nach der Geburt. Das ist so typisch orthodox, die Spiritualität. Das ist dann ganz großartig. Ja. Und eben, wenn sie das Kind trägt, dann kann man der dritte ist, muss man einfach sich denken. Ja. Dann der heilige Schein, der sogenannte Nimbus. Wenn Sie das jetzt sehen hier, bei Christus ist immer der sogenannte Kreuznimbus, der Kreuzheiligenschein. Dieses Kreuz, das sieht man bei den anderen Ikonen nicht. Nur Christus hat das, den Heiligenschein mit dem Kreuzsymbol drin, weil er ja auch eben am Kreuz für uns gestorben ist, ne? Und den Sieg errungen hat, oder? Der Allherrscher. Und Sie sehen hier drei griechische Buchstaben drin, die sind ganz wesentlich, oder? Das ist eigentlich ein Satz, das ist ein griechischer Satz, das heißt Hoon, der Seiende. Geht zurück auf die Begegnung des Moses beim Dornbusch. Ich bin der, ich bin, ich bin der, ich da bin. Das ist also ganz wichtig, der Seiende, Christus. Und Christus ist die Hauptikone, die steht immer in der Mitte in den orthodoxen Kirchen. Da ist ja eine Wand, die das Allerheiligste vom Kirchenschiff trennt, mit einer Tür. Die Königstüre wird die genannt und oben ist die Christusikone. Und dann kommen alle anderen nach einer bestimmten Reihenfolge. Die liebe Mutter Gottes Maria und dann der heilige Erzengel Michael, dann der heilige Paulus und Petrus und so weiter. Also das ist ganz genau eine Rangordnung. Christus in der Mitte. Wenn ich jetzt noch etwas über das Wort Ikone sagen darf. Ikone kommt vom griechischen Ikona. Und das heißt Ebenbild, abbildend. Und Christus ist eben, wie es im Kolosserbrief heißt, er ist das Ebenbild Gottes, des Vaters. Und darum eben die Urikone, die Hauptikone. Alle sind auf ihn gerichtet. Also Abbild von Gott, dem Vater. Ja. Und wie ich in meinem Artikel auch sagte, wir sind ja auch ein Abbild Gottes. Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Oder? Und darum kann man ihm ruhig sagen, Sie und ich und alle Menschen sind eine Ikone. Ja. Und zwar einmalig. Es gibt nur Sie und mich einmal. Und wenn ich 10-mal jetzt diese Ikone male, ich habe schon von der Mutter Gottes Maria von der gleichen sicher etwa 6-7 gemalt, jede ist immer etwas anderes. Das muss so sein, das ist ja nicht eine Kopie. Die kommt immer etwas anders heraus, also das Gesicht vor allem. Ja. Und darum ist jede Ikone wirklich ein Unikat, wie jeder Mensch. Долги наша, я Боже имя.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Josef Braun vom Missionshaus in Immensee und er erzählt über die Ikonenmalerei. Und so freue ich mich auf das weitere Interview mit Ihnen, Pater Josef. Sehr oft gibt es einen Rahmen hier, der rotfarbig ist. Was möchte man damit zum Ausdruck bringen?
Also es gibt Ikonen, die keinen roten Rahmen haben. Es gibt ja da die verschiedenen Sparten. Sagen wir mal die griechischen Ikonenmalerei, die russische Ikonenmalerei, Byzanz und Italokretisch, das sind so die vier größeren Gruppen, oder? Bei den russischen Ikonen, die haben einen ganz breiten Rand von 2 cm. Oft grün oder dunkelbraun. Ja. Bei den griechischen und byzantinischen ist es eher ein dünner, roter Rahmen. Eben auch die Göttlichkeit. Rot bedeutet einfach immer göttlich, ja, himmlisch. Ja. Jetzt, wenn der dicke Rahmen da ist, wie bei den russischen Ikonen, das ist interessant, die Bedeutung, es hat ja alles eine Bedeutung. Der dicke Rahmen, das heißt, das Heilige, das dargestellt wird, soll beschützt werden vor dem Bösen. Das ist auch wieder ein wunderbarer Gedanke. Dass nichts Böses eindringe, haben die Russen einen breiten Rand gemacht. Ja. Ja. Aber ohne Rand wäre es keine echte Ikone. Es geht hier um die Echtheit einer Ikone. Wenn man da eben nicht viel weiß, da haben schon viele eben eine Ikone gekauft, für teures Geld und je nachdem, ich hatte ja auch Ausstellungen, da kamen Leute zu mir und haben ihre Ikone mitgebracht und gefragt, da muss ich ihr da sagen, leider nicht so gut, sie sieht einigermaßen schön aus, aber da fehlen wesentliche Teile. Die Echtheit einer Ikone hängt nicht vom Alter ab, nur der Preis. Aber die Merkmale, die sind eben ganz wichtig. Und das sind das Gold, die Farben, die griechische Beschriftung, beziehungsweise kirchenslawisch. Ich habe Ikonen gesehen, die sind deutsch angeschrieben, Heiliger Josef. Das geht nicht. Also, ja, gut. Also dann ist es eben schon keine echte Ikone. Die Farben, dann der Rand, die Falten, und das, also das gehört wesentlich dazu. Die 3 Sterne bei der Mutter Gottes Maria, der Kreuznimbus bei Christus und so fort. Ja. Ja. Und bei den Beschriftungen, wie Sie hier sehen, da wird mit Abkürzungen gearbeitet. Das ist Jesus Christus. Und dann oben dieses Zeichen, das ist eine Abkürzung hier, ist
also I-C-X-C.
Ja, also X, das ist das Chi, das Christuszeichen. Das griechische Chi. Und dieses C ist ein S in der griechischen. Das ist nicht neugriechisch, aber auch im Altgriechischen ist das S anders. Aber in der Ikonenmalerei wird es so dargestellt. Das J, Jesus Christus. Ja. Und hier bei der Mutter Gottes, das ist ein M und ein Mü und ein Rho, das heißt Mater. Mater heißt die Mutter, Mater auf Lateinisch. Mater, Theou, Gott, von Gott. Mutter Gottes heißt das, Mater Theou. Und hier sehen Sie wieder Christus, Jesus Christus, das muss immer da sein. Und weil beim Jesus Kind hat es nicht ganz Platz für den Kreuznimbus, aber doch angedeutet, dass Omikron, das ist dort, das sehen Sie. Ja. Es sind also so viele Details, bis eine Ikone fertig ist. Und man vergisst leicht, ein solches Detail zu malen und dann ja, das merkt man vielleicht noch. Oder ja.
Wie lange dauert es, bis Sie eine Ikone gemalen haben?
Also wenn man das Brett selber noch bearbeiten muss, also wenn man das vom Schreiner bekommt, dann muss ich einmal zuerst viel Handarbeit leisten. Oder? Das wird vorgeleimt, zuerst eingeritzt, vorgeleimt und dann 10-12 Schichten flüssige Kreide mit Leim bestrichen. Dazwischen muss man warten. Man muss immer wieder, auch beim Malen, immer wieder warten, bis es etwas trocken ist. Dann warte ich eine halbe Stunde, dann kommt die nächste Schicht drauf. Also einen Tag beschichte ich nur mit Kreide. Und dann, wenn das nach einer Woche gut trocken ist, dann muss ich es schleifen. Das muss ganz fein geschliffen sein. Ja, so ganz fein. Das sieht nicht so fein aus, wenn man das aufträgt. Das muss geschliffen sein von Hand, nicht mit einer Maschine. Möglichst fein, weil das Gold ja so dünn ist, dann sieht man natürlich die kleinste Unebenheit. Oder? Nur darf es natürlich auch nicht so aussehen, wie es mit gespritzt wäre, also wie bei Touristenikonen. Oder? Das sieht man sofort, dass das nicht von Hand gemacht ist. Man darf Spuren sehen, das ist Handarbeit. Oder? Das ist nicht so eben alles, wie es, das muss eben auch nicht so sein. Ja. Also wenn das Brett bereit ist, ja, je nach Größe natürlich. Eine kleine Ikone geht auch etwas schneller. Obwohl man ja nie mit dem Griff schnell sollte man verbannen. Man malt langsam. Aber sonst, sage ich mal, so 20-30 Stunden geht das schon. Ja.
Und wie sieht das preislich aus, so eine Ikone?
Also wenn Sie in einen Laden gehen, zum Beispiel im Klosterladen hineinsiedeln, da schaue ich natürlich immer die Ikone. Wie gesagt, da muss man aufpassen. Also die meisten dort, das sind keine echten, das sind die werden gedruckt auf Leder, dann aufgeklebt auf Holz. Und wenn man das nicht sieht, dann, die sind dann auch billiger. Die sind so 200-300 Franken. Aber eine von mir zum Beispiel, also diese da, die wäre ungefähr 1.000 Franken. Das, wie gesagt, das ist ein Lebenswerk. Das ist nach 100 Jahren noch gleich. Auch das Gold. Und eben, man weiß nie, was für Gold benutzt wurde, wenn man eine kauft. Dieses Gold hier ist fast 24 Karat. Und das heißt eben, das oxidiert nie. Also das bleibt so. Wenn es unter 22 Karat ist, was etwas billiger ist, nach ein paar Jahren wird es halt dunkler. Ja, also die Qualität der Materialien spielt eine Rolle und da schaue ich drauf, dass es die besten sind. Natürlich auch die Werkzeuge, die Pinsel und was man da alles braucht, das ist einfach nur die höchste Qualität gut genug. Weil sonst ärgert man sich, wenn man beim Malen, wenn das nicht richtig läuft, ja.
Wie können Sie die Ikonen verkaufen? Machen Sie Ausstellungen oder?
Ja, ich habe jetzt schon 3 Ausstellungen hier im Hause gehabt. Ja. Also es ist nicht ein Run, wie man sagt. Also, es sind doch immer wieder einige, die weggehen. Ich male ja nicht zum Verkaufen. Ja. Ich muss ja nicht von dem leben. Ja. Es gibt ja Leute, die leben von dem, oder? Da kommen sie in die Ausstellung und bleiben dann manchmal von einer stehen und sagen, oh, die möchte ich. Ja. Oder dann ganz plötzlich, zum Beispiel eine Krankenschwester hier im Haus, wo ich nie gedacht hätte, plötzlich hat sie in mein Zimmer geklopft und gesagt, sie möchte eine Ikone. Dann habe ich ihr die Ikonen gezeigt oder auf meinem Tablet. Und dann nach 5 Minuten hat sie schon eine gesehen und gesagt, ja, die möchte ich. Und sie sagte mir, sie hätte Hühnerhaut bekommen, die hat ihr so gefallen. Da ist eben der Funke so schnell hinübergesprungen. Ja. Und dann andere, das ist in der Kunst so. Oder? Einem gefällt halt das oder einem die Ikonen. Das ist eine Emotionsangelegenheit in der, oder schön, was ist schön, was einem gefällt. Ja, ja, und dann habe ich auch, jetzt mache ich diese kleinen Ikonen als Geschenke. Die sind jetzt auch, meine Cousine hat mich darauf aufmerksam gemacht, sie möchte nicht eine große, sie ist schon älter, ob ich eine kleine machen könnte. Da habe ich die auch jetzt schon etwa 10 kleine gemacht und habe immer wieder so als Geschenk oder einen kleinen Auftrag und so, ja. Aber eben, ich, wie gesagt, und plötzlich kommt wieder mal jemand und will eine. Und dann habe ich die eben gezeigt.
Sie haben alles auf Ihrem Tablet?
Ja, weil ich natürlich fremde Leute nicht gerne in mein Privatzimmer nehme, oder? Da habe ich die hier.
Beten Sie, wenn Sie die Ikonen malen?
Das ist etwas ganz Wichtiges, wie ich ja schon gesagt habe, ist das Ikonenmalen eine Liturgie, ein Gebet. Und bevor ich male, habe ich hier ein Gebet von einem griechischen Mönch vom Berge Athos. Ich lese nur mal die 2, 3 Linien. Du göttlicher Herr von allem Sein, erleuchte und erhelle meine Seele, mein Herz und den Geist deines Dieners. Führe meine Hand, dass ich würdig und vollkommen dein Bild, das deiner allerreinsten Mutter Maria und aller Heiligen beschreiben kann, zu deinem Ruhme und zur Verherrlichung. Interessant, Ikonen beschreiben. Also Ikonograph ist eigentlich, oder? Wie ein Stenografen, gibt es einen Ikonografen. Ikonen werden beschrieben. Und was heißt das? Es gibt Leute, die sagen, ja, sie kopieren ja nur immer die gleiche. Eben kopieren kann man nur mit dem Apparat, 100%, 1:1. Das ist immer ein Unikat, habe ich schon gesagt. Ich schreibe ab von den alten Künstlern. Abschreiben. Darum wird eine Ikone beschrieben. Und das Gebet, das ist sehr wichtig, weil ich glaube, dass meine Hand geführt wird. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Gesichter mache. Ich male einfach oder beschreibe einfach und dann kommt das so heraus. Das ist ein Geschenk Gottes. Ja. Und darum habe ich gar nicht gern, wenn die Leute sagen, sie sind ein Künstler. Nein, der Künstler ist Gott. Er hat mir das Talent gegeben. Wie gesagt, also ich male nicht, es soll jetzt schön aussehen oder so lächeln. Das denkt man gar nicht. Ich male einfach. Sie sehen jetzt hier bei dieser Unfertigen, jetzt kommt noch das Gesicht. Und wie Sie das sehen hier, das ist noch ein anderes Detail von der Maltechnik. Man malt zuerst die Grundflächen in Unifarbe, monochrom. Und zwar die alles dunkel. Das Gesicht wird so mit die dunkel. Weil der Ikonenmaler, der Ikonograf, keine Schatten malt. Bei einem Ölporträt, der Mundwinkel, die Augenbrauen, das wird nachher mit Dunkelfarbe, die Schatten gemalt. Beim Ikonenmalen werden keine Schatten gemalt. Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Teil. Und dann kommen die sogenannten Aufhellungen. Die erste Aufhellung, zweite, dritte, vierte, immer etwas heller. Und auch im Gesicht. Sie sehen, die 4 Stufen sieht man beim Kleid sehr gut. Und was ist eben die Bedeutung? Die Bedeutung ist, vom Tod ins Leben, vom Dunkel ins Licht. Ganz großartig. Und wenn sie das sehen würde, ich habe ein Gesicht gemalt während der Ausstellung, da waren 10, 12 Leute um mich herum und die haben da gedacht, ja, was gibt auch das aus dieser dunklen, einfarbigen Fläche vom Gesicht. Und da haben sie gesehen, wie das plötzlich lebt. Das ist großartig. Da ist plötzlich Leben, vom Tod ins Leben, vom Dunkel ins Licht. Das ist die Bedeutung. Und die Schatten, die lässt man dann einfach, die dunklen Stellen. Das ist wunderbar, einzigartig. Und wenn ich male, dann bin ich weg. Da bin ich wie nicht mehr auf dieser Welt. Das ist so, ja. Und dazu, im Hintergrund, habe ich die passende orthodoxe Musik. Und auch sehr interessant, ich höre praktisch immer die gleiche. Und das ist nie langweilig. Nie. Und genau die Ikonen. Wenn Sie nach 10 Jahren, Sie haben die Ikone, bekommen Sie immer lieber. Die wird nicht langweilig. Es ist ein Unterschied von den westlichen heiligen Bildern. Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Das ist das Mystische, das Geheimnis, was da ausstrahlt. Die Ruhe, die das ausstrahlt, das ist, wie gesagt, nicht für jeden, aber für die, die einen Zugang zur Ikone haben, da kann ich vor der Ikone sitzen und einfach anschauen. Wie Christus mich anschaut hier, das ist großartig. Und diese Ruhe, nach dem Psalmenwort, komm wieder zur Ruhe, mein Herz. Und das hätten die Leute heute so nötig. Die armen, gestressten Leute, die eben dann nur so vorbeifliegen, an einem solchen Bild gar nicht mehr die Fähigkeit haben, so etwas emotional zu erfassen. Ja.
Spannende Thematik. Pater Josef, wir neigen uns dem Ende zu des Gesprächs. Habe ich irgendetwas nicht angesprochen, was Sie denken, was wichtig wäre zu wissen?
Gut, es wäre noch sehr viel zu sagen. Ich glaube, dass ich das Wichtigste gesagt habe. Vielleicht eben noch 2, 3 Gedanken, die mir wichtig scheinen. Der heilige Johannes von Damaskus, der hat so im 7. Jahrhundert gelebt, der wurde von einem Heiden gefragt, zeige mir deinen Glauben, hat dieser Heide zu ihm gesagt. Und was hat der heilige Johannes gemacht? Er hat gesagt, komm in die Kirche, ich zeige dir die Ikonen. Das ist mein Glaube. Die Gottheit, Menschheit, Gottesmutter und so. Es sind Glaubensbekenntnisse. Gemalte Predigten, das ist ein gutes Wort. Was die Bibel in Worten sagt, sagt die Ikone in Farben. Ich habe über die Echtheit einer Ikone gesprochen, von den Farben und vom Gold. Und was ganz wesentlich ist, dass eine Ikone am Schluss geweiht wird. Also eine Ikone muss geweiht werden. Und ich habe das Glück, dass ich den Originaltext der russischen Ikonenweihe habe. Ja, eine Ikonenweihe geht bei mir etwa eine halbe Stunde. Mit typisch orthodoxen Gebeten, die ganz anders klingen, viel mehr vom Herz her, nicht so kopflastig wie unsere. Und das Wesentliche ist dann mit den Gebeten, die Ikone wird mit Weihwasser besprengt, mit Chrysamöl gesalbt und mit Weihrauch beräuchert. Und dann erst ist sie eine echte, volle Ikone, die auch dann den Segen und die Hilfe ausstrahlt. In diesem Zusammenhang ein kurzes Wort über die Heilungskraft von Ikonen. Die Ikonen haben eine heilende Kraft. Da ist ein Spitalseelsorger in Stuttgart. Er ist nicht Priester, Theologe. Und wenn der zu schwerkranken Leuten kommt, dann stellt er diesen Leuten eine Ikonenkarte auf das Nachttischlein. Und seine Erfahrungen, die waren großartig. Die meisten Patienten, die vor einer schweren Operation standen, die sind ruhiger geworden oder hatten viel weniger Angst vor dem Sterben. Ja, ganz ein interessantes Detail auch. die Heilkraft der Ikonen. Nicht so, dass da man Wunder erwarten könnte, das hat es zwar auch schon gegeben.
Wo soll man die segnen lassen, die Ikonen?
Ja, die können sie bei mir segnen lassen, weil ich eben in der Lage bin, die Ikonenweihe zu haben. Ja, das ist ganz wichtig. Und auch interessant, die Leute, die eine Ikone von mir kaufen, die wollen dabei sein bei der Ikonenweihe. Ja. Und das ist ein Erlebnis für alle. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Und dann hat sie den vollen Wert. Und darum ist auch diese zum Beispiel jetzt noch eingepackt mit Plastik, weil die sind natürlich sehr empfindlich. Also wenn ich da mit Weihwasser bespritze und die Farbe ist wasserlöslich, dann würde ich sie beschädigen. Und das Letzte finde ich sehr schön, auch wenn man mal wirklich müde ist, so am Abend, und nicht mehr beten kann oder mag, einfach todmüde, dann kann ich mich vor eine Ikone setzen und einfach still da sein. Und das ist dann dein Gebet in jener Stunde.
Ja. Danke vielmals, Pater Josef. Könnten Sie uns abschließend noch den Segen geben?
Ja. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Danke vielmals, Pater Josef. Und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Gemeinschaft und natürlich dieser Ikonenmalerei reichen Gottes Segen.
Danke.